The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche, denn heute ist Montag und zwar Montag, der 16. Juni. Das war der Sound, der durch Washington fegte, als Donald Trump am Samstag zur großen Militärparade geladen hat.
Because our soldiers never give up, never surrender and never ever quit. They fight, fight, fight and they win, win, win.
Ach ja, Trump hatte auch Geburtstag an diesem Tag. Was für ein Zufall, eine Militärparade für 45 Millionen Dollar zum 79. Geburtstag. Ja, warum denn nicht? Klingt nach Mao oder Stalin, ist aber Trump. Der Mann drehte mächtig auf, auch auf den Straßen von San Francisco und Los Angeles.
As protesters clashed with law enforcement officers, blocking roads, vandalizing and setting cars on fire, President Donald Trump deployed National Guard troops despite California Governor Gavin Newsom's objections.
You have violent people, and we're not going to let them get away with it.
Here's what we know so far about how the chaos unraveled.
Auf CNN, ABC, Fox News laufen gleichzeitig die Bilder aus Los Angeles. Bis zu 4000 Nationalgardisten und 700 Marines sind auf den Straßen der Metropole. Sie sind auf der Straße gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger, nämlich diejenigen, die protestieren. Kritiker melden sich zu Wort, der Einsatz habe keine rechtliche Grundlage, aber, und darum geht es ja heute Morgen, die braucht es gar nicht, jedenfalls nicht in der Weltsicht von Donald Trump. Putins Krieg in der Ukraine weitet sich aus, vor Taiwans Küste hält China Seemanöver ab, Israel schickt den Iranern Raketen auf den Kopf, ein Präventivschlag Netanjahus gegen die Atomambitionen der Mullahs.
The hardest decision any leader has to make is to thwart a danger before it is fully materialized.
Iran reagiert ebenfalls mit Raketen und beschießt seinerseits dann Israel. Den Staat möchte man eliminieren, sagen die Mullahs ganz offiziell. Das Zeitalter der Realpolitik und auch der Besitzstandswahrung à la Merkel und Biden scheint vorbei. Die Zeit der kriegerischen Risk-Taker ist da. Risk-Taker, Menschen, die Risiken gehen, hohe Risiken für das Leben anderer Menschen, aber auch letztlich für ihre eigene Nation. Also was zeichnet diesen Schlag von Politikern, diese Risk-Taker, aus? Erstens, sie gehen bewusst historische Risiken ein unter Inkaufnahme auch massiver Nebenwirkungen. Konflikte werden bewusst nicht beruhigt, sondern eskaliert. Zweitens, die Disruption von Wissenschaft, Wirtschaft, Technologie, die findet in dieser Disruption des Politischen ihre Entsprechung. Risikobereitschaft wird zum Statussymbol. Elon Musk ist dafür einer, der das symbolisiert. Er springt zwischen diesen beiden Welten hin und her. Alles zerstören, alles neu machen, E-Autos, Marsflüge, Social Media, Exzesse. Aber Musk sagt, was er sagen will, auch wenn es ihn Geld kostet.
I'll say what I want to say, and if the consequence of that is losing money, so be it.
Drittens ist dann noch folgende Anmerkung zum Thema Risk-Taker zu machen. Der pragmatische Regierungsstil, den wir bislang kannten und der zum Aushalten von Unterschieden ermahnt und Politik auf das Machbare herunterdimmt, dieser Regierungsstil scheint aus der Mode gekommen. Vorsichtige Ängstlichkeit galt mal als vernünftig, heute als schwach und zögerlich. Der Politiker als breitbeiniger Haudegen, wer zuckt, verliert. Weniger Gandhi, mehr Bud Spencer und Terence Hill.
Ach so, ja, wir brauchen ja auch noch was zum Schießen.
Ja, alles, was wir brauchen, sind unsere Flossen.
Ach so, na, die habe ich immer bei mir.
Okay, Freund. Also dann bis Freitag in der Frühe.
Ach, und noch was, Kumpelchen. Hm? Ab heute werfen wir beide bloß noch einen einzigen Schatten.
Aber einen breiten.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dieser Schlag Politiker steht in vielen Gesellschaften hoch im Kurs. Er wird gefeiert als Strongman, als Leader. Das ist der Grund, warum die Warnung vor den Populisten, den Rechten, den Extremen eine umgekehrte Schubkraft entfaltet. Sie funktioniert nämlich oft als Werbung für das Populistische, das Rechte und auch das Extremistische. Fazit: Die Zeit, in der jeder Regierungschef plötzlich einen Flammenwerfer in der Hand hält, ist keine gute Zeit. Man kann Trump nicht vorwerfen, er würde auch nicht sagen, was er da im Schilde führt. Weniger Diplomatie, mehr Militär. Denn dieser Song hier, der lief auch bei der großen Militärparade am Samstag. Thunderstruck von AC/DC, Blitzeinschlag. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Armin Laschet ist der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Seine Analyse zum Krieg zwischen Iran und Israel jetzt gleich.
Regime-Change von außen, das haben wir in den letzten 20 Jahren ja sehr oft erlebt, geht meistens schief. Es muss schon von innen, auch von den Menschen im Iran, getragen sein.
Ich spreche mit einer Deutschen in Tel Aviv, der Dokumentarfilmerin Theresa von Rehlingen-Prinz. Wir sprechen über ihr Leben zwischen Normalität und Luftschutzbunker.
30 Quadratmeter Raum und wir waren gestern bestimmt 100 Leute, 120.
Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt die Achterbahn beim Ölpreis und in Indien wird über einen Mann gerätselt, der als einziger das große Flugunglück überlebt hat. Inzwischen ist es der vierte Tag in Folge. Iran und Israel greifen sich gegenseitig an. Es regnet Raketen. Die Eskalation, die am frühen Freitagmorgen begann, scheint erstmal kein Ende zu finden. Raketen fliegen, Drohungen werden ausgesprochen und die internationale Gemeinschaft hält den Atem an. Heute bei uns Armin Laschet, ehemaliger Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, CDU-Kanzlerkandidat 2021 und aktuell der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Seine außenpolitische Einschätzung, die zählt, in Berlin und auch anderswo. Also, die Fragen sind ja aufgeworfen. Wo bleibt eigentlich die Diplomatie? Gibt es im Iran tatsächlich bald einen Regimewechsel? Und was ist eigentlich los mit Donald Trump und seinen Friedensinitiativen? Europa sucht nach Antworten, Deutschland nach Orientierung. Wollen wir doch mal hören, was Armin Laschet, mit dem ich gestern Abend gesprochen habe, zu sagen hat. Einen schönen guten Abend, Armin Laschet.
Guten Abend, Herr Steingart.
Sehen Sie noch eine Möglichkeit, Herr Laschet, dass dieser Konflikt in Nahost, Israel gegen Iran, Iran gegen Israel, nicht zu noch was Größerem eskaliert?
Ja, das muss das Hauptziel sein, dass jetzt nicht weitere Staaten in diesen Konflikt involviert werden. Die Chance ist aber da, dass das gelingen kann. Und der Kern und der Ausgangspunkt dieser Auseinandersetzung war ja das Atomprogramm des Iran, über das fast 20 Jahre geredet und Diplomatie versucht wurde. Und das Besondere in den letzten Tagen war die internationale Atomenergiebehörde in Wien, die immer viel Verständnis auch für den Iran in den letzten Jahren geäußert hatte, hat zum ersten Mal gesagt, man ist knapp vor einer Atombombe. Und das war einer der Gründe, weshalb Israel jetzt gesagt hat, wenn die Atombombe droht, ist das für uns eine existenzielle Bedrohung.
Das Ganze war ja ein Preemptive Strike, also es war ein Strike, ein Angriff, ohne dass vorher was passiert war, aufgrund dieser Annahme, begründeten Annahme, dass da Atomwaffen bald gebaut werden. Aber wie ist das mit dem Preemptive Strike? Eigentlich haben wir den ja, der gab es ja schon mal zu der Bush-Zeit und bei Saddam Hussein, eigentlich haben wir Deutschen den ja immer abgelehnt. Ja,
bei Bush war das schon eine andere Situation. Er hat behauptet, es gäbe Massenvernichtungswaffen im Irak, was sich nachher als Fälschung und als falsch herausgestellt hat. Hier haben wir nun Informationen einer Behörde, dem eigentlich alle Staaten in der Welt trauen, nämlich der Internationalen Atomenergiebehörde, die das seit vielen, vielen Jahren auch mit Inspektionen vor Ort beobachtet hat. Und der Iran selbst hat ja gesagt, wir wollen Nuklearenergie nutzen. Er sagt, es ist nur friedlich gemeint. Und er hat zum Staatsziel gemacht die Vernichtung Israels. Also das ist eine etwas andere Lage als
im
Irak.
Das leuchtet mir ein. Jetzt gibt es ja die Hoffnung auf einen Regimewechsel in Teheran. Wie schätzen Sie das ein? Ist das eine realistische Hoffnung, dass das Mullah-Regime und damit der Betreiber dieser Atompläne weggeputscht wird von den eigenen Leuten?
Das ist schwer heute einzuschätzen. Wir haben ja vor 1-2 Jahren diese große Freiheitsbewegung auch der Frauen im Iran erlebt. Der Iran ist ja ein sehr gebildetes Land, ein sehr eigentlich von seiner Bevölkerung her gut qualifiziertes Land, was aber immer unter dem Terrordruck der Mullahs stand. Und damals ist es nicht gelungen, aber trotzdem gab es viele mutige Menschen, die sich trotz der Todesdrohungen auf die Straße gewagt haben. Nachdem jetzt die führenden Leute der Revolutionsgarde Opfer der Angriffe wurden und das Regime in sich destabilisiert ist und auch der Luftraum inzwischen ja von Israel kontrolliert wird, ist die Chance möglicherweise größer denn je zuvor, dass sich jetzt die Bevölkerung auch gegen die Herrscher wendet. Aber Regime-Change von außen, das haben wir in den letzten 20 Jahren ja sehr oft erlebt, geht meistens schief. Es muss schon von innen, auch von den Menschen im Iran, getragen sein. Und die Kollegin Isabel Chayani, eine der großen Kennerinnen des Iran, hat ja beispielsweise berichtet, dass es in Isfahan, als die Bombardierung stattfand, Jubel unter der Bevölkerung gab. Also in der Bevölkerung sind viele nicht gegen diesen Angriff, sondern die, die den Wechsel wollen, hoffen jetzt, dass es jetzt auch gelingen kann. Aber das werden die nächsten Tage zeigen, ob so eine Bewegung möglich ist. Man hört auch Berichte, dass viele führende Leute des Regimes sich Richtung Moskau abgesetzt haben. Aber das ist alles im Moment schwer zu verifizieren.
Gleichzeitig hofft man zumindest doch in Washington, Berlin, dass Netanyahu sich auch bewegt und eben nicht nur hier als Triumphator in einem gewissen Triumphalismus dann frönt, sondern mit den Palästinensern auch mehr anzufangen weiß als die ständige weitere Bombardierung von Gaza. Was sind Ihre Erwartungen an die israelische Regierung, was die Palästinenser angeht und ihr Recht zu existieren?
Er hätte jetzt die große Chance, nachdem er alle militärischen Bedrohungen, fast alle militärischen Bedrohungen beseitigt hat, diesen Schritt auf die Palästinenser zuzugehen und wirklich eine neue Ordnung im Nahen Osten möglich zu machen. Unter normalen Umständen, bis vor einem Jahr, wäre ein solcher Militärschlag gegen den Iran begleitet worden von Angriffen der Hisbollah aus dem Libanon auf den Norden Israels mit Hunderten Raketen aus Syrien ebenso, wo die Hisbollah und der Iran quasi die Macht übernommen hatte und dazu die Houthis aus dem Jemen und die Hamas aus dem Gazastreifen. Die Hisbollah im Libanon ist geschwächt. In Syrien gab es einen Systemwechsel, sodass der Iran und die Hisbollah aus dem Land gedrängt wurden. Die Hamas ist auch am Boden und nur so war ein solcher Militärschlag möglich. Und wenn man jetzt die Saudis gewinnen würde, den Abraham Accords, also der Anerkennung arabischer Länder des Staates Israel beizutreten, wie das die Emirate, Marokko und Bahrain und andere schon 2020 gemacht haben, dann könnte wirklich eine regionale Kooperation im Nahen Osten entstehen. Das passiert aber nur, wenn ein großer Schritt auf die Palästinenser, auf deren Rechte, auf eine eigene Administration gemacht wird. Und ob er diese Größe hat, diese einzigartige historische Chance jetzt zu nutzen, das weiß ich nicht. Mit den Rechtsradikalen in seiner Regierung wird das schwierig, aber es wäre zu hoffen und er könnte dann wirklich als Schaffer einer neuen Ordnung in die Geschichte eingehen. Wenn nicht, wird der Konflikt bleiben.
Und wie artikuliert sich die Bundesrepublik? Wir sind ja hier an der Seite Israels aus den bekannten Gründen. Gleichwohl hat der Kanzler ja hier einen Kontrapunkt auch gesetzt. Was ist Ihre Erwartung, dass das auch wirklich passiert? Dass bevor die Abraham Accords sozusagen wirklich von anderen weiteren Staaten anerkannt und dann unterzeichnet werden, also die Anerkennung Israels durch arabische Nachbarn, dass hier dieser, das ist das Gegenteil von Preemptive Strike, das ist eine Art Vorleistung, die hier Netanyahu bringen müsste und zwar jetzt doch bringen müsste.
Ja, dazu hat sich die Bundesregierung bisher nicht geäußert, aber Ich fand
ein Fehler eigentlich? Ein Fehler, dass Sie sich dazu noch nicht...
Naja, nicht unbedingt, weil das ist ja erst die Ordnung nach dem Krieg, zu der man dann kommen muss. Das gilt ja auch für Gaza. Da gibt es aus der israelischen Regierung unterschiedliche Stellungnahmen. Manche der Rechtsradikalen träumen von dem Trump-Plan, dass man alle Palästinenser vertreibt. Aber der israelische Außenminister, der vor einer Woche in Berlin war, mit dem wir gesprochen haben, der hat gesagt, das Ziel ist die Entwaffnung der Hamas, die Freilassung der Geisel und dann eine palästinensische Administration. Keine Besetzung durch Israel, sondern durch die Palästinenser selbst. Wenn das israelische Position wird, dann sind die Chancen größer. Und der Bundeskanzler hat heute vor seinem Abflug zum G7-Gipfel, ich finde, ein sehr klares Statement, einfach in 4 Punkten abgegeben, indem er sagt, der Iran darf keine Nuklearwaffen haben. Die bedrohen übrigens nicht nur Israel, sondern auch die arabische Welt und Europa. Zweitens, es gibt das Recht auf Selbstverteidigung. Drittens, der Konflikt darf nicht ausgeweitet werden auf andere Länder. Und jetzt muss Raum da sein für Diplomatie. Man muss als deutscher Kanzler auch in so einer Situation sagen, erstens, zweitens, drittens, viertens und nicht so eine Äquidistanz, wir fordern beide Seiten auf, in seine Sprache übernehmen. Das hat er sehr klar gemacht heute.
Was ist mit den Amerikanern? Donald Trump, hat man das Gefühl, ist in Sachen Friedensmission irgendwie rhetorisch stark gestartet, mehr im Wahlkampf, und dann hat er das enttäuscht drangegeben. Jetzt sehen wir den Einsatz der Nationalgarde in den großen Städten der Westküste. Wir sehen gleichzeitig eine Militärparade zu seinem Geburtstag an der Mall in Washington. Was sind das für Signale? Wie denken Sie darüber?
Da ist das Problem, dass sich die Position jeden Tag ändert. Deshalb ist das keine verlässliche Position. Er hat mit den Abraham Accords in seiner ersten Amtszeit im Nahen Osten viel in Bewegung gesetzt. Er hat, glaube ich, im Wahlkampf sich zu einfach vorgestellt, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, und merkt jetzt, dass er Russland braucht, die mit ernsthaftem Willen an den Verhandlungstisch zurückkehren müssen. Und das tun sie bisher nicht, und dann scheinen seine Möglichkeiten auch begrenzt zu sein. Übrigens, der Konflikt, über den wir gerade vorher gesprochen haben, hat Auswirkungen auch auf Russland-Ukraine. Denn die Drohnen, die Russland eingesetzt hat in der Ukraine, waren zumeist aus dem Iran geliefert. Das wird sich jetzt auch ändern in der Zukunft, sodass auch hier die militärischen Möglichkeiten Russlands noch einmal zusätzlich eingeschränkt sind. Aber leider gibt es in dieser Situation keinen amerikanischen Präsidenten, der diese große Möglichkeit, wirklich der stärksten Militärmacht der Welt, auch politisch gestaltend dabei zu sein, der die nutzt, sondern er beschäftigt sich eher mit Militärparaden zu seinem Geburtstag und mit Konflikten in Kalifornien, aber nicht mit der großen weltpolitischen Situation.
Und sagt der Kölner, ja, es ist noch immer gut gegangen, aber gilt das eigentlich noch, dieser Satz der Gelassenheit?
Der Satz gilt auf alle Ewigkeit, aber ob er in der außenpolitischen Lage hilft, ist schwer zu sagen. Dennoch habe ich eine verhalten optimistische Position, wenn es wirklich gelingt, einen der größten Störer des inneren und des äußeren Friedens in der Region, nämlich den Iran, in eine neue Richtung zu bringen, dann sind viele der anderen Staaten dazu bereit. Sowohl Saudi-Arabien, das sich auch im Inneren öffnet, das die Religionswächter quasi entmachtet hat, das auf dem Weg zu einem moderneren arabischen Land ist, und die Vereinten Arabischen Emirate, die fast ein Musterbeispiel an religiöser und kultureller Toleranz sind, die sind dazu willens. Und wenn im Iran jetzt auch noch eine Veränderung da ist, dann kann man mit dieser optimistischen Perspektive in die Zukunft schauen. Aber bei allem, es steht immer 50-50, es kann auch genau ins Gegenteil umschlagen.
Ich wollte gerade sagen, Ihr Optimismus ehrt Sie, aber man hat zuweilen das Gefühl, dass die Mächtigen unserer Zeit, und das ist Trump, das ist Putin, das ist auch Netanyahu, beim Chinesen wissen wir das nicht so genau, die Iraner kommen noch dazu, dass die alle das Streichholz in der Hand haben. Haben Sie nicht manchmal das Gefühl, dass wir hier in einer Zeit leben, vielleicht in einer Vorkriegszeit, dass noch was Größeres, was Unheilvolleres kommen kann? Das ist zumindest in der Bevölkerung ein weit verbreitetes Gefühl, dass wir am Vorabend von irgendwas sind.
Politik kann immer in jedem Moment auch von Menschen gestaltet werden. Und die Lage heute geopolitisch ist halt fragiler und nicht so geordnet wie im Kalten Krieg. Im Kalten Krieg wussten beide Seiten durch gegenseitige atomare Abschreckung, der Erste, der den Krieg beginnt, wird als Zweiter sterben. Und heute gibt es so viele kleinere Konflikte, die man im Griff halten kann, die aber jederzeit auch eskalieren könnten. Und wenn sich das alles zusammenbraut, dann wird das in der Tat eine sehr gefährliche Lage werden. Man hat aber auch alle Chancen, genau das zu verhindern.
Herr Laschet, ich bedanke mich für diese sehr realistische und gleichzeitig auch zuversichtliche Lageeinschätzung. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Bitteschön.
Theresa von Rehlingen-Prinz ist Dokumentarfilmerin und sie ist als solche nach Tel Aviv gereist. Und jetzt das: Krieg, Raketenalarm, Luftschutzbunker, die Dreharbeiten zu den beiden geplanten Dokumentarfilmen, die ruhen. Also, was macht sie da eigentlich für Filme? Der eine soll sich drehen und befassen mit einer befreiten Geisel. Da geht es darum zu zeigen, wie der Alltag nach der Befreiung aussieht. Der zweite Film, da geht es um einen arabischen Israeli, der als Polizist in Jerusalem arbeitet. Er will Einblicke in sein Leben in Israel geben. Beides sehr, sehr spannende Projekte. Und wenn die Filme fertig sind, sag ich jetzt mal, dann sprechen wir auf jeden Fall darüber und vielleicht schauen wir sie uns auch einfach mal auf der Pioneer 2 gemeinsam an. Aber zunächst haben mich die Eindrücke von Theresa aus einer Stadt unter massivem Beschuss interessiert. Wie kann man da überhaupt leben? Wie kann man überleben? Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Theresa von Rehlingen-Prinz.
Guten Morgen, Gabor.
Sagt Theresa, du bist in Tel Aviv. Wie ist die Lage vor Ort?
Die Lage ist angespannt. Ich war jetzt vor 3 Stunden zuletzt im Bunker. Wir rechnen auch damit, dass es jetzt in nächster Zeit wieder weitergeht. Wir haben aber noch keine Warnung von der Home Command Front App bekommen, die uns eigentlich immer mindestens eine halbe Stunde vorher warnt und sagt, dass wir in die Nähe eines öffentlichen Bunkers müssen. Aber wir können uns nicht hundertprozentig darauf verlassen, zumindest jetzt noch, bis wir eben diese Meldung bekommen.
Und wie läuft das dann? Du warst schon in dem Bunker drin, immer wieder?
Ich war immer wieder drin. Gerade als sozusagen Fremder hier in Israel bin ich wirklich beeindruckt davon, wie viel einem geholfen wird. Also jedes Mal, wenn man auf die Straßen läuft, findet man sofort Leute, die einen mitnehmen, die einem helfen, die Älteren helfen. Hunde sind mit im Bunker. Man merkt aber, dass die Leute erschöpft sind. Das geht ja jetzt seit 3 Nächten und 2 Tagen. Und dieser tägliche und nächtliche Beschuss, man kriegt schon mit, dass die Leute sehr angespannt sind.
Und das heißt, wie oft am Tag flitzt man in einen solchen Luftschutzbunker?
Heute waren wir einmal drin. Gestern Nacht waren wir 3-mal drin und die vorherige Nacht auch.
Kann man da sitzen? Kann man da liegen?
Also die erste Nacht war es ziemlich leer, weil meine Meinung oder meine Beobachtung ist, dass die Israelis halt so gewöhnt sind an die Sirenen, dass sie oft trotzdem in den Häusern bleiben. Das hat sich schlagartig gestern Nacht geändert. Der Bunker war so voll. Die Leute nehmen zwar Isomatten, Matratzen mit, aber da hat eigentlich nicht wirklich irgendjemand Platz drin. Man ist eng an eng und versucht einfach die Meldung abzuwarten, dass man wieder rausgehen kann.
Wie viele Leute sind da drin? Wie kann ich mir das vorstellen?
Wenn ich schätzen müsste, ist das ein 30 Quadratmeter Raum und wir waren gestern bestimmt 100 Leute, 120.
Okay, Tel Aviv ist eine Millionenstadt, da muss noch mehr von der Sorte sein. Das heißt, es gibt viele kleine Luftschutzbunker?
Es gibt viele kleine Luftschutzbunker. Unser ist ja 2,5 Minuten weg von hier. Es gibt noch einen, der ist 5 Minuten weg. Man versucht halt immer da, wo man gerade ist, sobald der Alarm angeht, Schutz zu suchen. Das kann auch sein, dass man in Hotels geht. Die meisten von ihnen haben eben Bunker unten, aber es gibt ganz viele öffentliche und man hat auch eine Mappe, die man sozusagen absuchen kann, wo die nächsten Bunker sind von einem.
Du bist ja nach Tel Aviv gefahren, bevor das Ganze losging und bist jetzt gewissermaßen ganz ungewollt in diese kriegerische Auseinandersetzung reingeraten. Wie fühlt sich das für dich an? Bereust du es, nach Israel geflogen zu sein?
Ich bereue es nicht wirklich, weil ich bin hergekommen, weil ich gesehen habe, wie viel extrem kritische Berichterstattung es in Deutschland gibt über Israel und teilweise ohne Reporter vor Ort. Und nachdem ich jetzt 1,5 Jahre Erinnerungsarbeit für die Geiseln des 7. Oktober gemacht habe, wollte ich die Lage hier besser verstehen. Ich hatte vor, Dokumentationen zu drehen, zumindest Vorgespräche zu führen. Das wird jetzt erstmal nicht passieren. Wir versuchen auch rauszukommen. Also es sind noch zwei andere Deutsche, die ich kenne hier. Das sieht momentan nicht so gut aus. Also wir haben uns zwar angemeldet dafür, dass wir sozusagen evakuiert werden könnten, aber momentan haben wir keine Meldung bekommen, dass es aussieht, als würde es in den nächsten Tagen Flüge geben, geschweige denn der Luftraum über Israel geöffnet werden.
Wollte gerade sagen, denn es gehen ja weder Flüge rein noch raus. Man kommt ja nur mit dem Bus eigentlich raus und dann nach Jordanien, richtig?
Genau, Jordanien ist eine Option, Ägypten ist die andere. Aber auch Jordanien hat vor kurzem wieder, zumindest habe ich die Nachricht bekommen, den Luftraum geschlossen. Und deswegen kann man eigentlich keiner Meldung so richtig vertrauen, da es sich einfach schnellstartig ändert.
Und dieser Iron Dome.
Und jetzt gehen auch leider die Warnungen los. Ich muss wieder einen Schutz suchen. Tut mir sehr leid.
Theresa, sofort los. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Alles erdenklich Gute. Bye. Tschüss.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da blickt man sehr besorgt auf die Eskalation in Nahost. Am Wochenende wurde der Ölpreis auf Achterbahnfahrt geschickt. Stimmt's, Anne Schwedt in New York? Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Gabor. Ja, nachdem Israel gezielt iranische Nuklearanlagen und Raketenfabriken angegriffen hat, ist die Angst vor einem größeren Krieg in der Region sprunghaft gestiegen. Der Iran zählt zu den größten Ölexporteuren der Welt und rund 20% des globalen Ölhandels laufen durch die Straße von Hormuz. Das ist ja die Meerenge, die der Iran immer wieder als Druckmittel ins Spiel bringt. Die Folge war, der Ölpreis ist zeitweise um bis zu 14% nach oben geschossen. Das war der stärkste Tagesanstieg seit Jahren. Brentöl lag zwischenzeitlich bei $78 pro Barrel, bevor sich die Preise wieder etwas beruhigten. Auch Gold als sicherer Hafen war gefragt, während Aktien, vor allem aus dem Airline-Bereich, unter Druck gerieten. Wie es jetzt weitergeht, hängt davon ab, wie der Iran reagiert. Sollte es zu weiteren Angriffen oder sogar zu einer Blockade der Straße von Hormuz kommen, dann könnten die Preise noch viel stärker steigen.
Wir beobachten das weiter, aber was, sag uns Anne, wird noch wichtig in dieser Woche für die Anleger?
Ja, für Anleger wird diese Woche besonders spannend. Gleich mehrere Themen stehen im Fokus. Zum einen der Nahostkonflikt. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Weitere militärische Aktionen könnten die Rohstoffpreise und die Stimmung an den Börsen weiter beeinflussen. Dann die US-Notenbank. Am Mittwoch steht die nächste Zinsentscheidung der Fed an. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen unverändert lässt. Besonders im Fokus stehen deshalb die neuen Wirtschaftsprognosen und die Pressekonferenz von der Fed, also vor allem von Fed-Chef Jerome Powell. Hier könnten neue Hinweise kommen, wie es mit der Geldpolitik weitergeht. Außerdem gibt es neue Konjunkturdaten. Am Dienstag werden die neuen US-Einzelhandelsumsätze für Mai veröffentlicht. Am Mittwoch dann die Zahlen zu Baubeginnen und Baugenehmigungen. Diese Daten sind besonders wichtig, weil die Hinweise darauf geben, wie robust die US-Konjunktur aktuell ist. Und auch noch wichtig, heute beginnt die Paris Air Show. Die Luftfahrtmesse in Paris ist ein Branchentreffpunkt für Boeing, Airbus und weitere. Im Mittelpunkt stehen diesmal nicht nur neue Großaufträge, sondern vor allem auch die Folgen des jüngsten Absturzes eines Boeing Dreamliners und die Auswirkungen der geopolitischen Spannungen für die Luftfahrtindustrie. Es wird also auf jeden Fall spannend und die Volatilität wird hoch bleiben, Gabor.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass mitten im größten Unglück Dinge geschehen, die an Wunder grenzen. Vor 4 Tagen hob im indischen Ahmedabad eine Boeing 7878 Dreamliner mit doch immerhin 242 Menschen an Bord ab. Die Maschine war auf dem Weg nach London. War, denn schon kurz nach dem Start kam es zur Katastrophe. Die Maschine stürzte ab, alle Passagiere und auch die Crewmitglieder starben. Alle bis auf einen. Der 38-jährige Kumar Ramesh überlebte nämlich. Im Krankenhaus besuchte ihn daraufhin sogar Indiens Premierminister Narendra Modi. Dass Ramesh auf dem Platz 11A in dieser Boeing überlebt hat, ist, tja, eigentlich kaum zu erklären. Das Flugzeug explodierte nach dem Absturz. Eine riesige Rauchwolke schwärzte den Himmel. Er aber erzählt, wie die Maschine in ein Gebäude krachte und er dann durch eine Öffnung in der Flugzeugwand entkommen konnte. Er kann selbst nicht ganz fassen, dass er noch lebt. Manche Geschichten sind eben leicht zu erzählen, aber kaum zu begreifen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass der Mann, der noch viele weitere tolle Hits geschrieben hat, heute größtenteils eigentlich nur für dieses eine Lied bekannt ist. Unzählige Deutsche, Millionen, haben seit 1984 zu diesem Lied getanzt, in den Partykellern, Studentenbuden, tja, und auch auf den Dorffesten. Oder sie lagen auch mit Liebeskummer im Bett neben dem Plattenspieler, weil sie sich in den besten Freund oder die beste Freundin verguckt hatten. Denn davon genau handelt dieser Song. Von einem magischen Moment, der zwei Menschen nach einer jahrelangen platonischen Freundschaft auf einmal romantisch füreinander fühlen lässt. Millionen von Hörern konnten sich identifizieren mit diesem Gefühlschaos und der Song blieb 1984 monatelang in den Charts. Stimmlich wird der gebürtige Düsseldorfer Klaus Lage, den es in der Jugend dann nach West-Berlin verschlug, mit dem Amerikaner Joe Cocker verglichen. Ein kühner Vergleich. Aber über sein Privatleben weiß man nicht viel. Der Mann war mal Erzieher, ist Werder Bremen-Fan und fährt gerne Fahrrad. Naja, und noch eine Sache ist über ihn bekannt, nämlich sein Geburtstag. Heute, vor genau 75 Jahren, da ist er geschlüpft. Alles Gute, lieber Klaus Lage. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diese neue Woche. Und morgen hören Sie hier aus diesem Studio Dagmar Rosenfeld. Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie mir dennoch gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Wie viele Nächte wusste ich nicht, was gefehlt hat. Wär nie drauf gekommen, denn das war's ja du. Und wenn ich dir oft von meinen Problemen erzählt hab, hätte ich nie geahnt, du warst der Schlüssel dazu. Doch so aufgewühlt hab ich dich nie gesehen. Du liegst neben mir und ich schäm mich fast dabei. Was war bloß passiert? Wir wollten tanzen gehen. Alles war so vertraut und jetzt ist alles neu. Jetzt ist alles neu. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht.